Die humanitäre Lage im Karibikstaat Haiti ist katastrophal. Gangs kontrollieren große Teile der Hauptstadt. Sie greifen Polizeistationen an und lassen Gefangene frei. Täglich leiden immer mehr Menschen unter größerer Not. Und am Dienstag ist dann sogar der Premierminister Ariel Henry zurückgetreten. Was den Menschen in Haiti jetzt helfen könnte, habe ich den Internisten Tancred Stöbe gefragt. Er arbeitet schon lange bei Ärzte ohne Grenzen und war zuletzt im Januar in dem Land. Sie hören die Wochenendausgabe von Auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Johannes Korsche. Schön, dass Sie dabei sind. Die Lage im Karibikstaat Haiti muss man aktuell mit einem Wort beschreiben: Chaos. Die Hauptstadt Port-au-Prince ist de facto in der Hand von kriminellen Banden. Einige Sicherheitskräfte versuchen zwar noch verzweifelt, die letzten öffentlichen Gebäude und Polizeistationen zu verteidigen, aber viele Regierungsmitglieder und Botschafter haben das Land bereits verlassen. Das öffentliche Leben ist quasi zum Erliegen gekommen. Die Schulen sind geschlossen, der größte Hafen des Landes ist geschlossen und auch die Flughäfen geschlossen. Am Dienstag dann ist die unübersichtliche Situation noch weiter eskaliert. In einer Videobotschaft hat der Premierminister Ariel Henry den Rücktritt seiner Interimsregierung angekündigt. Die von mir geführte Regierung tritt sofort nach der Einsetzung eines Rates ab. Der Rat wird die laufenden Geschäfte bis zur Ernennung eines neuen Premierministers und einer neuen Regierung abwickeln. Premierminister Henry ist bereits seit Ende Februar im afrikanischen Kenia. Viel Macht hatte er sowieso nicht in Haiti. Brutale Banden kontrollieren weite Teile des Inselstaates. Und während die Banden sich bekriegen, verschlimmert sich die humanitäre Situation für die Zivilbevölkerung. Extreme Armut, systematische Vergewaltigungen und öffentliche Hinrichtungen. 2400 Menschen sind seit Jahresbeginn in Haiti schon deswegen gestorben. Über die desolate humanitäre Lage in Haiti habe ich mit Tancred Stöbe gesprochen. Er ist Internist und Rettungsmediziner. Zwischen 2007 und 2015 hat er Ärzte ohne Grenzen in Deutschland geleitet. Ich habe ihn unterwegs am Handy erreicht. Herr Stöbe, Sie waren das letzte Mal im Januar in Haiti. Wie war die humanitäre Lage damals?
Ja, sehr angespannt. Schon seit Monaten spitzt sich die Situation zu. Die Hauptstadt, die segrediert sich immer weiter. Wenn die Sonne untergeht, ist eigentlich gar kein Vorankommen mehr. Die Straßenzüge sperren sich auch ab mit allem, was die Menschen finden können. Versuchen sie, sich in Schutz zu bringen vor der Bandengewalt, die die Stadt kontrolliert. Ja, es gibt ja diesen Spruch, man soll in Krisengebieten nicht zur falschen Zeit am falschen Ort sein. Aber für Haiti gilt im Moment, der falsche Ort ist überall und die falsche Zeit ist immer. Das heißt, die Menschen, vor allem in den armen Vierteln, können sich überhaupt dieser Gewalt nicht mehr erwehren.
Warum waren Sie auf Haiti?
Ja, Ärzte ohne Grenzen ist ja seit vielen Jahren auf der Insel aktiv. Das ist auch einer unserer Schwerpunktländer, gemessen einfach an der medizinisch-humanitären Not. Vielleicht ein Beispiel: des armen Viertel Brooklyn, direkt am Meer liegend, ungefähr 100.000 Menschen, die dort leben, wo wir nur reinkommen, weil wir einfach das mit den Banden ausgehandelt haben. Ansonsten kommt da keiner rein. Die Eingänge werden von Männern bewacht, die da mit Kalaschnikows stehen und nur die reinlassen oder rauslassen, die ihnen genehm sind. Um überhaupt dorthin zu kommen, musste man erstmal Gummistiefel anziehen, weil Autos, LKWs kommen gar nicht in diesen Slum. Man muss dann mit dem Motorrad fahren und dieses Motorrad fährt einen dann tatsächlich durch diese offenen Abwässerkanäle in diesen Stadtteil. Und die Not dort war nochmal gravierender. Es gibt dort eine kleine Ambulanzklinik, die von Ärzten ohne Grenzen betrieben wird. Ansonsten gibt es keinerlei medizinische Hilfe. Wir machen dort auch die Wasserversorgung. Es gibt allein 4 Wasserstellen für diese Menschen, wo wir im Monat 1,5 Millionen Liter Wasser aus dem Boden pumpen, das glorifizieren, damit das ein bisschen sauber ist, trinkbar ist. Aber runtergerechnet auf die Einwohnerzahl sind das gerade mal 0,5 Liter. Die internationalen Minimalstandards weltweit sagen, mindestens 5 Liter braucht ein Mensch zum Überleben. Also das zeigt so ein bisschen diese gravierende Not in Haiti.
Damals war ja noch Premierminister Ariel Henry an der Macht als Chef einer Interimsregierung. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie haben da mit den Banden verhandelt, dass sie reinkommen. Wie viel Macht hatte denn Henri überhaupt?
Ja, das ist das Problem, dass im Grunde genommen die Politik seit Jahren keinen Durchgriff mehr hat auf die Exekutivgewalt. Da ist überhaupt nicht mehr an Sicherheit zu denken. Das Problem, eines der großen Probleme des Landes ist auch, dass seit Jahren alle qualifizierten Menschen das Land verlassen. Das heißt eben Polizisten, aber auch Ärzte, Pflegende, Juristen verlassen in Scharen das Land. Es gibt keinen Arzt, mit dem ich geredet habe oder der auch mit uns arbeitet in Haiti, der nicht im Moment aktiv darüber nachdenkt, das Land zu verlassen, weil sie sagen, es gibt einfach keine Zukunftshoffnung im Moment und das Einzige ist eben, das Land zu verlassen.
Hat dann der Rücktritt von Henri einen Unterschied gemacht auf politischer Ebene?
Im Moment ist es ganz schwer, da wirklich valide Aussagen zu treffen. Die Banden haben de facto die Gewalt übernommen. Ja, ob jetzt da noch ein Präsident sich irgendwo verschanzt in der Hauptstadt oder nicht, macht für die Menschen kaum noch einen Unterschied. Es ist die große Sehnsucht, dass dort endlich wieder ein bisschen Ruhe und Sicherheit einkehrt. Aber diese Hoffnung ist im Moment unerfüllter denn je und es gibt im Moment auch keine verlässliche Perspektive, die diese Sicherheit wieder aufzeigen lässt.
Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen müssen ja mit allen Parteien kommunizieren, eben auch mit den Banden dort. Wie sieht sowas aus? Also wie unterhält man sich mit den Vertretern von so Banden?
Ja, das ist auf der einen Seite eine Notwendigkeit für uns, um überhaupt dort Zugang zu haben. Auf der anderen Seite natürlich ein Dilemma. Wir wollen uns ja nicht mit der Gewalt gemein machen. Konkretes Beispiel im nördlichen Teil von Cité Soleil, das ist ja der größte, ärmste, gewalttätigste Slum der westlichen Hemisphäre. Dort haben wir in einem Subdistrikt Zugang gesucht, wo die größte Müllhalde der Insel ist, wo tonnenweise jeden Tag der Unrat aus Haiti, aber eben auch aus dem Nachbarland Dominikanische Republik abgeladen wird, wo informell etwa 5000 Menschen daran leben, die dort auf diesen stinkenden, qualmenden Müllbergen nach verwertbaren Utensilien suchen. Es ist tatsächlich kaum vorstellbar, auch für mich, der jetzt einiges gesehen hat, sich dieses Elend vorzustellen. Und da sind wir eben mit diesem Bandenchef durchgegangen. Anders wäre es nicht möglich gewesen, konnten uns so einen Eindruck verschaffen. Die Überlegung war, weil es eben für diese Menschen auch so schwer ist, da rauszukommen, wäre es möglich für uns, dorthin zu gehen, dort vor Ort medizinische Hilfe zu leisten. Aber was wir uns angeboten haben, eine Blechhütte, wo sonst ja Schule oder auch eine kirchliche Zeremonien abgehalten werden. Also das ist eine Hütte gewesen, die war weder wind- noch wasserdicht. Das zeigt aber ein bisschen einfach diese gravierende Armut. Das war das Beste, was sie hatten, uns zu bieten.
Und was bräuchte es dort?
Es bräuchte natürlich sehr vieles. Es bräuchte erstmal Sicherheit, Stabilität. Es bräuchte irgendeine Art der Unterstützung. Diese Insel ist von Armut heimgesucht, wie wenig andere Orte. Die absolute Armut weltweit liegt im Moment bei rund 2 US-Dollar pro Tag. Davon sind in Deutschland 0,0% betroffen, in Haiti ein Drittel. Die dritte Armutsstufe sind etwa 6,85 $. Davon sind in Deutschland immerhin 0,3% der Bevölkerung betroffen, in Haiti aber schon über 80%. Und das geht zusammen mit Lebenshaltungskosten, die nicht geringer sind als hier. Fast alles muss nach Haiti importiert werden. Und das zeigt, es gibt Lebensmittel, es gibt Dinge des täglichen Lebens für die Menschen, aber sie haben eben nicht mehr das Geld, sich das zu kaufen.
Was fordern denn die Banden dagegen?
Nun, die haben oft gar keine spezielle Agenda. Das ist Machterhalt, das ist Machtausdehnung. Sie erheben Straßenzölle, sie terrorisieren natürlich auch die Bevölkerung. Manchmal bieten sie auch partiellen Schutz. Ein spezieller Aspekt, der besonders grausam ist und der im Moment eben auch zunimmt, ist die Gewalt gegen Frauen. Ärzte ohne Grenzen, wir haben im letzten Jahr so viele Frauen nach Vergewaltigung behandelt wie noch nie. Über 4000, das ist ein Rekordwert. Und auch zum ersten Mal, und das besorgt uns sehr, ist eben die sexualisierte Gewalt gegen Frauen nicht, wie es normalerweise passiert, auch hier bei uns, dass das im häuslichen, im Nachbarschaftsumfeld passiert, sondern jetzt im letzten Jahr eben auch erstmalig überwiegend durch Bandenmitglieder. Und eine der grausamsten Geschichten, die mir zugetragen wurde und die so auch stimmt, war, dass in einem dieser armen Viertel in Cité Soleil einer der Bandenchefs sich zur rühmlichen Routine werden ließ, alle 16-jährigen Mädchen zu vergewaltigen. Und der ist dann im letzten Oktober erschossen worden. Dann ist eine Erleichterung erstmal durch die Straßen gegangen, weil die Menschen wussten jetzt oder hofften, dass es jetzt besser wird. Und dann mussten sie erkennen, dass der nächste Bandenchef mit denen Vergewaltigung weitermacht, aber eben bei den 16-Jährigen nicht aufhört, sondern jetzt auch 12-Jährige vergewaltigt. Und diese Mädchen, diese Frauen können sich dagegen nicht wehren. Es gibt keine Polizei, die zur Hilfe kommt. Es gibt kein Ambulanzsystem, was sie dort rausholen kann. Im Gegenteil, wir haben eine Hotline eingerichtet von Ärzte ohne Grenzen, wo diese betroffenen Frauen anrufen können. Wir haben Spezialkliniken etabliert, wo sie Hilfe finden können. Aber sie müssen dort selbstständig hinkommen. Und sie sollten dies auch innerhalb von 72 Stunden, weil dann ist eine verlässliche Schwangerschaftsprophylaxe möglich, dann ist eine Infektionsprophylaxe möglich, dann können wir sie chirurgisch versorgen, wenn das nötig ist. Wir können sie seelisch, psychisch begleiten, auffangen. Aber weniger als ein Drittel dieser betroffenen Frauen schafft es, in diesem Zeitraum zu uns zu kommen, weil sie sagen, sie haben Angst, das Haus zu verlassen. Da könnten sie erneut vergewaltigt werden oder noch pragmatischer sagen sie, ich habe Kinder, ich muss diese Kinder versorgen. Ich kann jetzt nicht nur wegen meiner Gesundheit und wegen meinem furchtbaren Ereignis hier die Familie verlassen. Also das zeigt so ein bisschen das Ausmaß des Elends in Haiti, dass es im Grunde genommen für Menschen lebensgefährlich ist, auf die Straße zu gehen. Entweder werden sie angeschossen, werden vergewaltigt, aber ja, viel, viel, viel mehr Gutes haben sie kaum zu erwarten.
Und wie erhält sich denn dann die Macht von den Banden? Also gibt es auch Rückhalt in der Bevölkerung? Werden die als Freiheitskämpfer angesehen oder eher als Kriminelle? Weil man fragt sich ja, wie können die sich denn halten?
Ja, das ist tatsächlich schwierig zu eruieren. Wir merken auch jetzt gerade in dem chirurgischen Projekt von Ärzte ohne Grenzen, wenn wir fragen, wie kam es denn zu dem Schusswechsel, wie kam es denn zu der Verletzung, da sind die Menschen sehr bedeckt, sie wollen sich kaum äußern, aus Angst dann eben auch von diesen Banden aufgrund ihrer Aussagen oder einer politischen Äußerung erneut terrorisiert zu werden. Also die Angst, die Not der Menschen, das ist überwiegend. Die Unterstützung der Banden habe ich jetzt so nicht mitgekriegt. Also die große Sehnsucht der Menschen ist nach Sicherheit, nach einem Leben, wo sie ja ihre Kinder erziehen können, wo sie eine Arbeit finden können und der nachgehen können. All diese Dinge, die ja für uns hier völlig normal sind, die sind in Haiti ausgesetzt. Und das betrifft die Menschen entsprechend hart.
Wenn wir mal etwas rauszoomen, dann stellen wir fest, dass Haiti sich die Insel mit einem anderen Staat noch teilt, mit der Dominikanischen Republik. Die wiederum zählt zu den reichsten Ländern der Karibik. Haiti eben, wir haben es ja auch gerade gehört, zu den ärmsten. Warum gibt es dieses riesige ökonomische Gefälle auf ein und derselben Insel?
Ja, tatsächlich gilt diese Insel als eine Nachbarschaft mit den größten Gegensätzen. Da lohnt es sich, einen Blick in die Geschichte zu werfen. Haiti ist ja als wirklich dramatisch ausgebeutete Kolonie jahrhundertelang leer geblutet. Nach der erfolgreichen Revolution im Jahr 2004 mussten sie 150 Millionen Franc an Frankreich bezahlen. Das sind im heutigen Wert über 30 Milliarden Euro. Das heißt, dieses Land ist eigentlich nie aus Abhängigkeiten, aus ja auch Gewalt und Unterdrückung herausgekommen, während eben der spanische Teil, die Dominikanische Republik, relativ früh dann auch andere Wirtschaftswege, den Tourismus gefunden hat. Und ja, aber statt einem Ausgleich zwischen diesen Ländern haben sich die beiden Länder eigentlich immer stärker polarisiert. Und es kommt auch hinzu, dass disproportional viele der Naturkatastrophen und der dann also das schwere Erdbeben 2010, der Choleraausbruch im Oktober 2010, das hat disproportional stärker Haiti betroffen als die Dominikanische Republik.
Sie haben das Jahr 2004 schon angesprochen. Da begann ja auch eine Blauhelm-Mission, die dann bis 2017 gedauert hat. Trotzdem haben die Blauhelme das Land ja in einem desolaten Zustand zurückgelassen. Kann man sagen, dass die Mission gescheitert ist und woran lag das?
Ja, ich bin jetzt kein Evaluator der Vereinten Nationen, aber tatsächlich ist es so, dass das Renommee der Vereinten Nationen in Haiti deutlich schwierig ist. Das hat auch mit der Reaktion nach dieser Cholera-Intervention oder dem Cholera-Ausbruch zu tun, der ja auch durch Blauhelme ins Land gebracht wurde. Dann kam sexualisierte Gewalt hinzu. Das geht so weit, dass dieser geplante Polizeieinsatz, der jetzt kommen soll, eben explizit kein UN-Einsatz sein soll, weil eben ein schlechter Leumund da ist. Und was ja interessant ist und was wir jetzt auch erleben, die Menschen trotz der Armut, trotz der Gewalt, trotz dieser Hoffnungslosigkeit, sie wehren sich. Es gibt keinen Tag ohne Demonstrationen. Also Das ist auf der einen Seite mutmachend, auf der anderen Seite zeigt es einfach die Courage der Menschen in Haiti, dass sie sich eben nicht abfinden mit ihrem Schicksal, dass sie aufbegehren gegen Unrecht, das sie erleben in der Politik, die Untätigkeit der Politik, die Paralyse in der Wirtschaft. Also sie wollen ein besseres Leben, sie stehen da auf und kriegen natürlich mit, was passiert, auch von externen Hilfsangeboten, die eben manchmal vielleicht gut intendiert sind, aber dann nicht gut ausgeführt werden.
Kein Tag ohne Demonstrationen. Was müsste denn passieren? Wie müsste sich Haiti denn verändern, damit die Lage humanitärer und stabiler dort wird?
Nun, als humanitärer Arzt bin ich weder Politiker noch Soziologe, um das gut zu beantworten. Was ich höre, was ich mitbekomme von auch unseren Mitarbeitenden, aber dann auch der Bevölkerung, ist, dass auf der einen Seite haben die letzten Jahre gezeigt, dass es dieser Inselstaat wahrscheinlich nicht schafft, absehbar aus eigenen Kräften eine politische Stabilisierung, eine Sicherheit zu etablieren. Also da wird, und das ist ja auch der Ruf des Präsidenten gewesen, an die internationale Gemeinschaft tatsächlich zu helfen. Gleichzeitig hat dieses Land eine unrühmliche Geschichte der vergangenen Jahrzehnte mit ausländischen Interventionen. Die Herausforderung wird sein, wie kann internationale Hilfe so nach Haiti kommen, dass sie tatsächlich den Menschen zugutekommt, dass sie tatsächlich Sicherheit herbringt, dass sie Nahrungsmittel ins Land bringt, medizinische Hilfe ins Land bringt, aber eben im Sinne von Haiti und nicht im Sinne von erneuter Ausbeutung.
Herr Stöbe, herzlichen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Vergangene Woche haben wir hier im Podcast über die neuen Rentenpläne der Ampelregierung gesprochen. Eine Idee ist dabei die sogenannte Aktienrente. Der Bund legt dazu in den kommenden Jahren 200 Milliarden Euro in einen Topf und investiert das Geld auf dem internationalen Kapitalmarkt. Mit den Renditen aus dieser Anlage sollen Renten mitfinanziert werden. Damit jüngere Menschen nicht höhere Beiträge zahlen müssen und Rentnerinnen und Rentner trotzdem ein stabiles Rentenniveau haben. Ein Hörer wollte dazu nochmal genauer wissen, wie Alternativen aussehen könnten. Also, wie kann man die Rente weniger zulasten der jüngeren Generation finanzieren, ohne alleine auf diese Aktienrente zu setzen? Die Frage habe ich an Roland Preuß, unseren SZ-Experten, zu diesem Thema weitergegeben.
Es werden einige Schritte diskutiert, wie man die Rente künftig weniger zulasten der jüngeren Generation finanzieren könnte. Es gibt zum Beispiel den Vorschlag, dass man jetzt bereits die Rentenbeiträge erhöht, damit die älteren Beschäftigten bereits jetzt dazu beitragen, ihre Renten zu bezahlen. Das heißt, man würde also schneller eine Reserve aufbauen und diese würde dann genutzt, um eben die Renten der sogenannten Babyboomer, also der Menschen, die jetzt schon um die 60 oder älter sind, zu finanzieren. Es gibt auch die Idee, höhere Renten nur noch mit der Inflation steigen zu lassen. Bisher sind sie grundsätzlich an die Löhne gekoppelt und steigen damit in der Regel stärker als die Inflation. Wenn man es nur noch mit der Inflation steigen lässt, würde also die Kaufkraft erhalten, aber eben nicht mehr. Höhere Renten deshalb, weil bei niedrigen Renten kann es dann schnell passieren, dass man in die Altersarmut rutscht. Experten und Expertinnen, wie zum Beispiel vom Sachverständigenrat der Bundesregierung, fordern auch, dass man die Lebensarbeitszeit steigen lässt, dass man sie an die steigende Lebenserwartung koppelt. Damit würde es über die schon beschlossenen 67 Jahre hinaus langsam ansteigen. Und es gibt auch weitere Vorschläge, zum Beispiel, dass man die private Vorsorge der Menschen mehr einfordert, aber auch mehr fördert und erleichtert. Also zum Beispiel durch eine Reform der Riester-Rente oder der Betriebsrenten und damit die Menschen stärker vorsorgen für ihre Altersvorsorge, damit eben die nachfolgende Generation weniger stemmen muss.
Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns jederzeit gerne an podcast@sz.de oder auf Spotify. Und jetzt zu dem, was diese Woche sonst noch wichtig war.
Ich halte es für erforderlich, dass wir bei der Lieferung von Waffen sicherstellen, dass es keine Beteiligung deutscher Soldaten gibt.
Am Mittwoch hat Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundestag noch einmal deutlich gemacht, dass er weiterhin keine Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine liefern möchte. Er fürchtet unter anderem, dass Deutschland sonst Soldaten auf ukrainischem Boden einsetzen müsste, um die Flugkörper zu programmieren. So könnte man zum Kriegsteilnehmer werden. Am Donnerstag ist dann ein neuer Antrag der Union zu möglichen Taurus-Lieferungen im Bundestag gescheitert. Die Ukraine hat diese Woche mit groß angelegten Drohnenangriffen Ziele in Russland attackiert. Dabei hat sie unter anderem Ölraffinerien angegriffen. Es waren wohl die heftigsten Attacken dieser Art seit Kriegsbeginn. Gleichzeitig sind Mitte der Woche Putin-feindliche russische Milizen in russische Gebiete eingedrungen, mit Waffen aus der Ukraine. Die Operationen sind militärisch insgesamt kaum relevant, aber vermutlich nicht zufällig genau jetzt passiert. Der russische Präsident Wladimir Putin glaubt, dass die Ukraine so die russischen Präsidentschaftswahlen stören will, die noch bis Sonntag stattfinden.
The yeas are 352, the nays are 65.
Am Mittwoch hat das Repräsentantenhaus in den USA einen bemerkenswerten Gesetzentwurf verabschiedet. Und zwar soll die sehr beliebte App TikTok aus den USA verbannt werden, wenn der Besitzer ByteDance aus Peking sie nicht verkauft. Die Parlamentarier in den USA haben große Sicherheitsbedenken im Zusammenhang mit TikTok. Die App wird inzwischen von ungefähr 170 der 330 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern genutzt. Als nächstes müsste der Gesetzentwurf noch durch den US-Senat. Und wie es dann für TikTok in den USA weitergehen könnte, das lesen Sie in einem Link in den Shownotes. Nachdem wir auf letzte Woche geblickt haben, schauen wir jetzt nach vorn auf das, was kommende Woche wichtig sein wird. Das hat sich mein Kollege Leonardo Kahn angeschaut.
Also, am Wochenende wird Olaf Scholz nach Israel und Jordanien reisen. Das ist jetzt sein zweiter Besuch seit dem Kriegsbeginn dort. Scholz betont immer wieder ja, dass Israel das Recht habe, sich gegen den Terror der Hamas zu verteidigen. Aber gleichzeitig wirbt er auch immer für einen Waffenstillstand in Gaza und lehnt auch eine israelische Offensive in Rafah ab.
Und nach Deutschland geblickt, was kommt da auf uns zu?
Ja, im Kulturbereich gibt es da einen sehr wichtigen Termin, nämlich am Donnerstag fängt da die Leipziger Buchmesse an. Die Gastländer sind dieses Jahr die Niederlande und Flandern. Das ist eine Region in Belgien, in der auch Niederländisch gesprochen wird. Am Eröffnungstag wird außerdem der Preis der Leipziger Buchmesse vergeben. Das ist einer der wichtigsten Literaturpreise in Deutschland.
Wer ist da nominiert?
In der Belletristik gibt es da insgesamt 5 Nominierungen und ich habe ja natürlich einen Favoriten. Dana Vohwinkel ist nämlich mit ihrem Debütroman Gewässer im Ziplock nominiert. Das Buch habe ich in den Sommerferien gelesen und ich fand es richtig, richtig gut. Es ist so ein Coming-of-Age-Roman einer 15-jährigen Jüdin, die zwischen Berlin, Tel Aviv und Chicago pendelt. Und natürlich liest sich jetzt das Buch seit dem 7. Oktober auf einer völlig anderen Ebene.
Das kann ich mir vorstellen. Vielen Dank, Leo. Am Donnerstag hat Bundestrainer Julian Nagelsmann ja den Kader der Fußballnationalmannschaft nominiert für die nächsten 2 Testspiele. Nicht so spektakulär, aber da ist mir eines wieder aufgefallen. Die Heim-EM, die beginnt ja schon in ziemlich genau 3 Monaten. Aber rund um die Nationalmannschaft gibt es aktuell noch viele offene Fragen, dachten sich auch die Kollegen im SZ-Sportressort. Und manche davon haben sie dem Kapitän der Nationalmannschaft, İlkay Gündoğan, gestellt. Zum Beispiel, wie er denn seine Rolle als Kapitän überhaupt versteht. Seine Antwort lesen Sie in einem großen Interview mit Gündoğan, Link dazu in den Shownotes. Produziert hat diese Sendung Jakob Anou. Vielen Dank dafür und ein besonderer Dank für die Unterstützung bei dieser Folge an Leonardo Kahn und Vincent Vitus Leitgeb. Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.